Preis Gott, lass uns Platz nehmen. Einen gesegneten vierten Advent wünsche ich meinen lieben Gästen und Freunden und alle, die hier im Hause sind. Kirchenvater Augustinus hat gesagt, was nützt es, wenn Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren wäre und nicht in deinem Herzen, du wärst verloren. Und man könnte heute sagen, was nützt es, wenn Jesus 2000 Jahre geboren wäre in Bethlehem und nicht in unserem Herzen, wir wären verloren. Oder wir können noch weitergehen, wir sind ja im dritten Jahrtausend. Was nützt es, wenn Jesus 3000 Mal in unserer Welt geboren wäre, in Bethlehem geboren wäre, vielleicht auch in Berlin noch womöglich, auch mit B. Es würde nichts nützen. Es muss in unseren Herzen zur Welt kommen. Der Sohn des lebendigen Gottes. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Mein Thema heute Morgen ist, was erwarten wir von Jesus? Wir erwarten Jesus. Wir haben Jesus erwartet, aber was erwarten wir von ihm? Dass er uns ein bisschen betätschelt, dass er uns ein bisschen anpustet. Ja, er macht das alles. Oder dass er uns ein bisschen berührt, dass er uns ein bisschen heilt, dass er uns ein bisschen befreit. Was erwarten wir von Jesus? Darüber wollen wir uns Gedanken machen heute Morgen. Denn wir sind im Advent, in der Erwartung. Und ich weiß nicht, ob wir in einer Erwartungshaltung hierher gekommen sind oder überhaupt in einer Erwartungshaltung leben. Wir sollten voller Erwartung sein. Und du bekommst immer das, was du erwartest. Wenn du nichts erwartest, kannst gleich nach Hause gehen, bist entlassen. Dann wirst du auch nichts empfangen, wirst leer nach Hause gehen. Also erwarte etwas, sei voller Erwartung, voller Hunger. Weißt du, wenn du keinen Hunger, keinen Appetit hast, kann man die leckersten Speisen dir servieren. Wunderbar, schön, herrlich, oh, wie die dekoriert sind. Das ist aber von Dekoration wird man nicht satt. Man muss schon was in sich aufnehmen und hungrig sein. Und je hungriger du bist, umso besser. Bei meinen Kindern habe ich gemerkt, wenn die keinen Appetit haben, da ist eine Krankheit im Anzug. Da wird man krank, wenn man keinen Appetit hat. So, was erwarten wir von Jesus? Was erwartet Jesus von uns? Und ich werde euch ein paar Dinge sagen, die mir heute Morgen in der Vorbereitung im Gebet groß geworden sind. Was erwartet Jesus von jedem einzelnen Menschen? Von jedem Christen? Aber ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten zuerst einmal. Wir haben in diesen Tagen gute Themen gehabt. Horch diese Predigten im Internet nach oder bestell eine CD. Wir wollen, dass die Predigt weiter arbeitet, weiter wirkt. Denn was ich hier predige, das sind nur, was wir hier im Saal haben. Oder was ihr hört und denkt, naja, das ist so wenig. Tausende von Leuten hören die Predigten. Du wirst nicht glauben, wie viele die Predigten, wo die Predigten hören. Jemand hat mir neulich gesagt, du, ich kenne deine Stimme besser, wie ich meine eigene Stimme kenne. Weil der viermal in einem Monat vier neue Predigten hört und so weiter. So, Gott, Menschen werden gesegnet. Viele Menschen können nicht in den Gottesdienst gehen, weil sie Krankenschwestern sind, Altenpfleger irgendwo oder Busfahrer, dass sie im Dienst sind, sie können nicht. Aber sie können irgendwann um Mitternacht, nach Mitternacht irgendwann eine Predigt hören. Und die Menschen hören die Predigten aus der Türkei. Weißt du, wo vielleicht Kirchen nicht erlaubt sind? Da schreiben mir immer wieder Leute, Pastor Matthias, machen Sie weiter, geben Sie das nicht auf. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir hier in der Türkei, in Anatolien oder wo auch immer, wo dieser Druck, auch politischer Druck ist, da hören wir Ihre Predigten. Ich freue mich. Sogar in Israel hören Sie meine Predigten. Deutsche, die Deutsch verstehen. Ich predige Deutsch, ich kann natürlich auch Englisch predigen. Aber da würdet ihr vielleicht nicht viel verstehen und sagen, bitte übersetzt es mal. So, nebenbei. Was erwarten wir von Jesus? Das ist heute. Am Mittwoch werde ich zum Thema sprechen, die Schöpfung geht dem Ende zu. Die Schöpfung geht dem Ende zu. Ein ernstes Thema. Wir haben am Freitag das Thema gehabt, wie die Welt ist, wo, wenn Jesus wiederkommt, es wird sein wie in den Tagen von Lot. Wohlstand, Bequemlichkeit, Faulheit. Ja, Konsumdenken, das wird die Zeit sein, wenn Jesus wiederkommt, wie in den Tagen von Lot. Also herrliche Tage und keiner achtete, bis der Lot aus Sodom auszog, bis Noah in die Arche stieg und so weiter. Und hier mein Thema wird sein, die Schöpfung ist am Ende. Wir sind am Ende der Reserven. Energie wird verbraucht, wir haben bald keine Energie. Ganz schlimm, und ich sage was, die nächsten Kriege werden nicht um Ländereien gehen oder um irgendwelche Grundstoffe, um Wasser. Wasser wird sehr knapp werden. Und dann die nächsten Kriege werden um Wasser gehen, nicht um Öl. Man kann das Öl vergessen. In der Bibel steht, tasse das Öl gar nicht an. Lass das Öl stehen. Das Wasser im Euphrat trocknet aus. Nur als Beispiel. Und das Wasser wird ungenießbar, verschmutzt, verdreckt. Wir sind am Ende der Schöpfung angekommen. Und deshalb, da muss was passieren. Am Freitag wird das Thema sein, Licht und Finsternis vertragen sich nicht. Und das merkst du. Aber das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Halleluja. Das kleinste Licht, du deshalb lass dein Licht leuchten. Lass die Lichter brennen, wo du auch immer bist, wo du hinkommst. Bekenne Jesus, schäm dich nicht, ein guter, anständiger Mensch zu sein. Schwimme gegen den Strom. Das sind so, werden diese Botschaften sein. Heiligabend haben wir, das ist am Samstag, um 16 Uhr Gottesdienst. Ich lade dich ganz herzlich ein. Und dann werde ich am Heiligabend über die Zeichen sprechen. Wie findet man Jesus? Was sind die Zeichen der Geburt Jesu gewesen? Die Zeichen der Geburt Jesu sind nicht, dass der König plötzlich kommt und Glanz und Gloria. Nein, er kam in Niedrigkeit, in Windeln gewickelt, so wie du und ich. Ich weiß nicht, ob du Pampers gehabt hast. Jesus hat keine Pampers gehabt. Aber er kam so auf diese Welt in Niedrigkeit. Ja, in der Familie armer Leute, da war kein Platz in der Herberge, außerhalb vom Dorf. Bethlehem ist er zur Welt gekommen irgendwo, in irgendeine Raststätte oder ja, Flüchtlingsheim oder was auch immer gewesen sein kann. Am Sonntag, ersten Weihnachtstag, werden wir um 11 Uhr Gottesdienst haben, nicht um 10 Uhr. Bitte, ja, genießt die Zeit, schlaft eine Stunde länger und kommt um 11 Uhr, seid um 11 Uhr alle da. Und das Thema ersten Weihnachtstag wird sein, unsere Erlösung ist da, unsere Heilung ist da, unsere Befreiung ist da, unser Sieg ist da. Das ist alles da, du musst es nur noch annehmen. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab Gott im Himmel Macht, Kinder Gottes zu werden. Und dann geht's weiter, Silvester, Neujahr, nimm die Zettel, da steht alles drauf. So, was für einen Jesus erwartest du? Was für einen Heiland? Die Juden haben einen falschen Jesus erwartet, falschen Messias. Die haben erwartet, dass er die Römer rausjagt. Sie haben erwartet, dass er da wieder die jüdische Kultur ganz groß macht, dass das Judentum den ganzen Orient beherrscht. Das haben sie erwartet. Oder andere haben erwartet, dass er wieder Frieden auf dieser Welt macht. Andere erwarten heute, dass er Arbeitsplätze schafft. Ja, Leute erwarten alles Mögliche von Jesus, was er gar nicht erfüllen will. Er kann erfüllen, aber er muss nicht erfüllen. Sie erwarten, dass mit dem Bösen aufgeräumt wird, dass endlich mal der Teufel aus dieser Welt wegfliegt. Viele erwarten, ja, dass wir plötzlich als Christen in ein Schlaraffenland versetzt werden. Heißt nur noch, Sesam, öffne dich, verstehst du, und dann passieren Wunder. Dieser Wunderwirker Jesus hat am Schluss keine Wunder gewirkt. Das wurde zu einem Skandal, dass der hing am Kreuz. Kein Wunder, keine Sensation. Viele erwarten einen Heiland, der unsere Wünsche erfüllt, unsere Bedürfnisse stillt, unser Glück befriedigt oder uns glücklich macht, dass wir lachen und nur freudig sind. Aber Jesus sagt, ihr werdet weinen. Hör mal zu, wir haben einen anderen Jesus. Jesus hat sich anders vorgestellt. Ihr werdet weinen und klagen, ihr werdet mich nicht sehen, bis das alles vorbei ist, bis das alles vollendet ist. Nach der Arbeit kommt der Zahltag. Das war ein Thema. Horch dieses Thema dir an. Du musst zuerst mal was erleben, durchleben, durchmachen und dann gibt's pinke, pinke. Und dann gibt's was in der Lohntüte. Also, viele suchen einen falschen Jesus. Und das ist eine Tragödie in christlichen Kreisen. Die suchen nur Unterhaltung, nur Stimmung. Was ist die biblische Hoffnung? Und viele haben die biblische Hoffnung verloren, auch in der Kirche. Sie suchen ein bisschen Spaß, so Krippenspiel, netten, süßen Heiland. Alles ist schön und gut. Aber für Kinder ist so ein Märchen richtig. Wir brauchen was mehr. Wir brauchen einen Heiland, der uns durch dick und dünn führt. Aber musst du erstmal durch dick und dünn gehen. So, viele haben die Agenda Gottes noch nicht erkannt. Was ist der Plan Gottes für unser Leben? Worauf hat sich Gott konzentriert? Warum hat er uns Jesus geschickt? Jesus ließ sich nicht als Brotkönig krönen, nachdem er die 5000 und die 4000 gespeist hat. Die wollen gleich sagen, na Mensch, das wäre fantastisch, dann muss ich nicht mehr in die Bäckerei gehen, ich muss mich nicht mehr mich am Kochtopf hinstellen. Weißt du, das ist fantastisch. Brotkönig, Jesus, der verteilt die Brote, wir müssen nur still sitzen und zuhören und konsumieren. Und wir sind zu Konsummenschen geworden in unserer Gesellschaft heutzutage. Aber Jesus ging ins Ausland, als die Leute ihn zum Brotkönig machen wollten. Ging ins Ausland, versteckte sich. Oben da bei Tyrus und Sidon. Was für einen Jesus brauchst du? Lass uns darüber nachdenken. Auf was für einen Jesus warten wir heute Morgen? Was erwartest du von Jesus, wenn er hier wäre? Was würdest du ihm sagen? Herr Jesus, bitte, du hast 2 Wünsche oder 3 Wünsche frei. Was würdest du heute von Jesus dir erbitten? Denk drüber nach. Auf was für einen Jesus stellst du dich ein oder stellen wir uns ein? Jesus, der uns nur tröstet. Jesus, der uns befreit. Jesus, der uns versteht. Eigentlich verstehst du Jesus nicht. Ich verstehe Jesus auch nicht. Petrus hat Jesus auch nicht verstanden, als er ihn verleugnet hat. Er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht, ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Auf was für Jesus warten wir? Wir können 3 Jahre mit Jesus zusammen tippeln wie Petrus und dann sagt, ich kenne so einen Jesus, kenne ich nicht, der sich gefangen nehmen lässt, der nicht aufmuckst, der nicht revolutionär wird, der nicht protestiert. Ach, so einen Herrn kenne ich nicht. Der hat früher Dämonen vertrieben und jetzt wird er mit nichts mehr fertig. Es braucht eher Hilfe. Nur als Beispiel, auf was für einen Jesus warten wir? Warten wir auf einen Jesus, der geschlachtet wird? Lies Jesaja 53. Da hörst du, da wurde 700 Jahre vor Christus, vor der Kreuzigung, da gab es noch keine Kreuze. Weißt du, erst die Karthager haben die Kreuze erfunden und die Römer dann übernommen. Da gab es noch keine Kreuze. Aber da heißt es, für wahr, er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen. Und wir haben ihn verachtet. Also nein, dieser Jesus, nee. Was für Jesus erwartest du? Einen, der für uns zum Sündenbock geworden ist, für alles schuldig, der die Strafe erduldet, der die Sünde trägt, der unser Stellvertreter wird. Was für einen Jesus erwartest du? Ein süßer Jesus. Die Engländer und die Amerikaner singen in einem Chorus, in einem Lied, Jesus, du bist süßer als der Zucker in der Zuckerdose. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch. Jesus, du bist süßer. Haben wir diesen süßen Jesus erwartet? Süßer Herr Jesus? Würden, aber für Deutsche geht das nicht. Die Deutschen sind zu rationell. Erwarten wir einen Jesus, der unsere Bedürfnisse befriedigt, unsere Gebete erhört, uns das gibt, was wir brauchen? Was hat die Welt für einen Jesus, für einen Messias, für einen Heiland erwartet? Und was für Messias warten Sie auch? Ob das Moslems sind, ob das die Juden sind oder die Christen? Was für einen Messias erwarten Sie? Der wieder Ordnung schafft? Der wieder alles ins Gute, das Gute macht und schafft? Weißt du? Ist das, was die Menschen damals gebraucht haben? Und ist das, was die Menschen heute brauchen, einen Jesus, der nur Wunder wirkt? Lass uns darüber nachdenken. Wir singen doch, und wir werden natürlich auch singen und schmettern, Welt ging verloren, Christus geboren. Das ist die Botschaft. Welt ging verloren, Christus geboren. Jesus kam, um die Welt zu retten, eine verlorene Welt, verlorene Menschen, so wie du und ich. Jesus ist gekommen und er ist schon da. Christ, der Retter, ist da. Halleluja, so werden wir singen. Jesus kam, um die Menschen aus der Hölle herauszuholen. Er kam, uns von dem Verderben zu befreien. Dieser Jesus hat ganz andere Absichten gehabt, als nur uns zu betätscheln, uns zu salben, uns zu segnen, zu heilen. Er kam, um uns ja aus den Klauen Satans zu befreien. Wir waren alle geliefert. Jeder einzelne Mensch ohne Jesus Christus war ein hoffnungsloser Fall und ist immer noch ein hoffnungsloser Fall. Paulus schreibt einmal im Philipperbrief, wir waren einst ohne Gott und ohne Hoffnung. Das war die Welt, in der Jesus kam. Wir hatten keine Chance mehr, aus der Hölle herauszukommen. Und die Hölle wurde heißer und heißer. Niemand konnte den Menschen befreien aus dieser Unterwelt, aus dem Reich des Todes. Und die sind alle nacheinander in den Tod gegangen und gehen immer noch in den Tod. Aber Jesus kam, um dem Tod die Macht zu nehmen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und der Glaube an Jesus Christus ist es, der uns befreit. Suche Jesus und sein Licht, haben wir gesungen. Jesus kam, um das Gefängnis zu durchbrechen und dich aus der Geißel Satans herauszuholen. Wir waren alle Gefangene miteinander. Da nützt nicht ein bisschen Zuckerles und ein paar Süßigkeiten und ein Schokoladen-Nikolaus. Das ist nicht, was einen glücklich macht. Raus aus dem Gefängnis. Der Starke muss gebunden werden. Der Starke muss überwältigt werden. Und das ist, was wozu Jesus kam. Und das war ein Kampf. Unsere Befreiung, deine Befreiung ist bis heute noch ein Kampf. Obwohl es auf Golgatha alles vollbracht ist. Jetzt musst du aufstehen, die Fesseln abschütteln und nach Hause gehen. Du bist frei. Der Starke ist gebunden. Die Menschheit war von Gott verlassen. Gott war ganz fern. Der Mensch hat mit Gott keinen Kontakt gehabt. Und da kam Jesus. Und er musste nicht kommen. Er musste nicht kommen. Er war nicht darauf angewiesen, dass er unbedingt kommt. Er kam aus Liebe zu dir und zu mir. Johannes 3, Vers 16. So sehr liebte Gott die Welt, auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er kam aus Liebe. Jesus hat genug Spaß im Himmel gehabt. Jesus hat Milliarden von Engeln im Himmel gehabt. Er hätte dich und mich nicht gebraucht. Aber er kam aus Liebe zu dir und zu mir, weil er gesagt hat, ich kann das Elend nicht angucken, was die armen Geschöpfe da unten durchmachen müssen. Die werden in die Hölle geworfen und gebraten, gepiesackt und gequält. So der reiche Mann sagt, ich leide hier große Pein. Und Gott wollte nicht, dass der Mensch Pein leidet und in der Hölle gequält wird. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Halleluja. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er kam aus Liebe zu dir und zu mir, weil er dich so sehr geliebt hat. Und jetzt kommst du und sagst, ja, mich liebt niemand. Menschen müssen dich nicht lieben. Menschen werden dich nicht verstehen. Menschen werden dir nicht helfen. Weißt du, an dir, an deinem Leben, an deinem Glück ist niemand anders interessiert als der Schöpfer selbst. Und die Schöpfung ging flöten für Gott durch die Lüge Satans. Der Teufel hat die ersten Menschen belogen und in das Verderben gestürzt. Dornen und Disteln wachsen auf deinem Weg, Schmerzen beim Kinderkriegen und was vieles andere mehr. Das kam in diese Welt. Und dann kam Jesus. Und hör mal, was Jesus geworden ist, warum er kam und wie er kam. Er wurde zur Sünde. Der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht für dich und mich. Er wurde Sünder. Weißt du, erwartest du, dass Jesus deine Sünde, deine Schuld, dein Vergehen, dein Zu-Kurz-Kommen, dein Mangel, deine Rebellion gegen Gott, dass er alles auf sich nimmt und sagt, der Matthäus soll frei sein. Setz deinen Namen ein. Der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus wird Sünder, um Sünder zu retten. Verstehst du das Geheimnis? Das Mysterium? Jesus wurde Sünder, um Sünder zu retten. Er wurde einer von uns. Gott hat hier den einen, der ohne Sünde war, in die Menschheit hineingeschmuggelt, hineingebracht, um dich und mich zu retten. Jesus hat das Gottsein verlassen und wurde solidarisch mit dir und mit mir. Er hat sich mit dir und mit mir identifiziert und sagte, wegen euch werde ich jetzt ein Sünder. Werde ich wie einer von euch. Damit ihr die Nähe Gottes findet. Damit ihr zu Gott kommt, damit ihr wieder aus dem Verderben rauskommt, aus dieser Hölle, was es auch immer war, aus dem Totenreich. Er lebte mit uns. 35 Jahre mindestens. Er lebte mit uns. Und weißt du, was für ein Leben er lebte? Ein sinnloses Leben. Häusle bauen, da irgendwo gehorchen Papa und Mama. Er lebte ein sinnloses Leben. Das Leben ging vorbei. Für was? Und dann hängt er schließlich am Kreuz. Er lebte ein sinnloses Leben. Sein Leben war nicht sinnvoll hier auf dieser Erde. Hat gepredigt, keiner hat es geglaubt. Was blieb unterm Strich nachher übrig? Wollt ihr auch weggehen, hat der Herr gefragt, die anderen, seine Jünger. Also er lebte ein sinnloses Leben. Kein sinnerfülltes Leben. Nur sein Tod war sinnerfüllt. Nur sein Sterben. Das hat einen Sinn gebracht. Er sagt ja zu uns. Das war das Einzige, warum Jesus hierher kam. Dir und mir zu sagen, ich liebe dich, ich will dich haben. Liebst du mich, Petrus und viele anderen auch? Er nimmt alle Schmerzen auf sich, alles Leid, alle Trübsal, alles, was ein Mensch überhaupt durchmachen muss, das nimmt er alles auf sich. Jesus ist allen alles geworden. Den Flüchtlingen ein Flüchtling, den Heimatlosen ein Heimatloser, den Ausgestoßenen ein Ausgestoßener, den Armen ein Armer, den Reichen ein Reicher. Jesus ist allen alles geworden. Er wurde wie ein Sklave behandelt. Für 30 Silberlinge wurde er verkauft, verraten. Er wurde behandelt wie der letzte Dreck. Das war Jesus. Er kam für dich und mich, um das alles durchzuleben und auszumachen, angespuckt zu werden. Du musst vorstellen, wie der Speichel dieser Jesus-Hasser von seinem Gesicht runterkommt. Diese Ohrfeige, Weissage, wer hat dich geschlagen, Augen verbunden, Kleider vom Leib gerissen. Sein Leben wurde zerbrochen, damit du leben kannst, damit du aufatmen kannst, damit du wieder dich freuen kannst am Leben. Dieses sinnlose Leben hat der Sohn Gottes, der von keiner Sünde wusste, gelebt. Er hat sich entäußert. Weißt du, er war nicht gewollt. So wie du vielleicht auch nicht gewollt bist, nicht erwünscht. Es gab für ihn keinen Raum in Bethlehem, keinen Raum in Nazareth. die wollten in den Abhang hinunterstürzen. Das war Jesus. Und das tat er alles für dich und mich. Für uns. So, dass der Mensch glaubt. Und der Mensch glaubte, der Teufel hat den Menschen eingeredet. Du bist von Gott verlassen, Gott liebt dich nicht mehr, Gott kümmert sich nicht mehr um dich. Aber hier zeigt uns, dass Herr Jesus Christus, als er unter den Menschen weilte, Gott hat dich nicht vergessen, Gott hat dich nicht verlassen, Gott ist da. Gott ist da. Auf jeden Fall, sagt der Teufel, aber du hast keinen Zugang zu Gott. Ja, das mag sein, dass Gott da ist, aber dich will er nicht, an dich ist er nicht interessiert. Und wenn es einen Gott gibt, dann ist er weit weg. Aber plötzlich kommt Jesus, der Sohn Gottes, der für dich gekommen ist, für mich gekommen ist. Plötzlich ist Gott uns ganz nahe. Jesus kam uns wieder die Gegenwart Gottes zu bringen. Warum kam Jesus? Wozu kam er in diese Welt? Weißt du, dass wir wieder Gott spüren, Gott wissen, wer ist dieser, dem Wind und Wetter gehorchen, sind verblüfft, erstaunt, können es nicht fassen. Wer ist dieser Mensch hier? Jesus kam, um die Verbindung wieder mit Gott herzustellen, die der Teufel gekappt hat. Er kam, dass du wieder in deinem Leben eine Bedeutung hast, dass du eine Berufung für dein Leben hast. Wir saßen alle im Dunkeln. Und das ist der Zustand, in dem die Menschen saßen. Und die Welt ging verloren, Christus geboren, da ist ein Licht angezündet worden. Und das scheint in der Dunkelheit, das Licht Gottes. Und plötzlich können wir aufschauen, da ist noch Hoffnung, da ist ein Silberstreif am Horizont. Gott sandte seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Fantastisch, bin begeistert. Und Jesus hat all die Lügen Satans widerlegt. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Und du musst nicht eine Show abziehen. Und Gott braucht keine Show. Gott ist ein Gott, der überall ist, er ist sogar näher als die Luft, die du atmest. Überleg einmal, der ist in uns. Und Jesus möchte in uns kommen. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein, Abkömmlinge Gottes zu werden. Seit Jesus ist Gott für uns, hat Gott an uns Interesse. In Jesus teilt Gott uns sein Leben mit. Wie viele ihn sehen, sehen den Vater. Wie viele ihn aufnehmen, erleben Gott. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Fantastisch. Gott ist zu uns herabgestiegen. Weißt du, normalerweise die griechischen Götter und andere Götter und Götzen und so weiter, die wollen mit den Menschen nichts zu tun haben. Das ist nur ein Pack, mehr nicht. Aber Gott will mit dir und mit mir was zu tun haben jetzt. Gott kümmert sich um dieses Pack. Halleluja. Lob und Dank. Du bist nicht abgeschrieben von der Gesellschaft. Vielleicht bist du von der Kirche, von der Gemeinde abgeschrieben. Vielleicht haben die Leute dich aus der Gemeinde rausgeworfen. Vielleicht haben sich die Leute sich von dir distanziert und abgewandt. Aber Gott wendet sich dir zu, wieder ganz neu, ganz frisch durch Jesus Christus. Jesus teilt sein Leben, sein göttliches Leben mit dir. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Toll. Und du sollst nicht irgendein Leben leben, sondern das göttliche Leben. Nicht das Leben eines Geistlichen, eines Heiligen oder eines Propheten, eines Priesters oder was. Nein, du sollst das göttliche Leben, Jesu Christi Leben, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Durch Jesus Christus ist Gott überall und alle Zeit bei uns anwesend und er ist immer uns zugewandt. Preis Gott, ist Gott für uns, wer und was kann gegen uns sein? Da kann die ganze Welt, die ganze Hölle, alle Dämonen, alle Teufel zusammen auf einen Schlag gegen uns sein. Ist Gott für uns? Wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Und deshalb, du darfst heute, seit Weihnachten, seit Bethlehem, darfst du sicher sein, ich gehöre Gott. Jesus hat mich in seine Hände eingezeichnet, dort auf Golgatha, nicht in Bethlehem in der Krippe, auf Golgatha ist das Wunder vollbracht und passiert und vollendet. Und ich bin in seine Hände gezeichnet und niemand kann und darf mich aus der Hand Gottes reißen. Kein Sturm, keine Erschütterung, keine Krise, keine Katastrophe, keine Krankheit, kein Tod. Denn der Tod ist jetzt entmachtet. Weißt du, ich habe vom Tod keinen Respekt. Was ist der Tod? Der Tod ist nur ein Übergang. So wie die Geburt, so ist auch der Tod ein Übergang für ein neues Leben. Was ist der Tod? Was ist Krankheit? Krankheit ist nur die Sprache des Körpers, dass ich merke, Mensch, mit mir muss was passieren. So geht es nicht weiter. Entweder gehe ich zum Arzt oder der Herr berührt mich oder ich tue etwas, dass ich gesund werde. Mit der Menschwerdung Gottes, also Jesu Christi, sind wir Menschen bei Gott aufgewertet sind wir nicht mehr allein. Du bist jetzt wertvoll in den Augen Gottes. Weißt du, wenn Gott in uns ist, dann bist du ja ein Goldschatz, ein Edelstein, eine Perle. Christus in uns. Er ist in unser Leben eingedrungen. Gott kommt zu uns und er ist von meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann ohne Jesus, wo gehe ich hin? Suche Jesus und sein Licht und alles andere hilft dir nicht. In Jesus begegnet uns Gott. Und durch Jesus haben wir wieder Zugang zum Himmel. Stell dir mal vor, wenn ich hier stehe, ich stehe hier an diesem Pult, aber ich bin gleichzeitig mit dem Himmel verbunden. Dort gehe ich spazieren. Mein Wandel ist im Himmel, nicht hier auf dieser Erde. Meine Hoffnung, mein Original, was du hier siehst, ist nur eine Kopie von dem Original, was im Himmel aufgehoben ist. Ja, du musst nicht Angst haben. Mit dem Tod verstehst du alles aus. Nein, da geht das Leben erst richtig weiter. Durch Jesus habe ich Zugang zum Vater. Und ich bete das Vater unser. Und dort heißt unser Vater, mein Vater. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Gott, meine Burg, meine Festung. Durch Jesus habe ich das Leben, und zwar das ewige Leben. Ewiges Leben hat jeder Mensch. Aber die Frage ist nur, wo? Im Himmel oder in der Hölle? Das heißt, in der Gottes Nähe oder Gottes Ferne, das ist Himmel und Hölle. Gottes Nähe oder Gottes Ferne. Jeder Mensch hat das ewige Leben. Aber bei Gott zu sein, in der Gegenwart Gottes zu leben, durch Jesus bin ich im Paradies. Schau die Geschichte von dem Schächer am Kreuz. Fantastisch. Bin begeistert. Wenn diese Geschichte nicht so passiert wäre und wenn die zwei Schächer nicht am Kreuz gehängt hätten, dann wäre es hoffnungslos. Dann wüsste ich nicht, wie geht es weiter. Aber Jesus sagt zu dem einen Schächer, der ihn anerkennt, er muss sterben, da gibt es keinen Weg, führt kein Weg vorbei. Aber du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Weißt du, wo du heute spazierst? Wenn du Kind Gottes bist, im Paradies bereits. Und du solltest anfangen, ein paradiesisches Leben zu führen, durch Jesus Christus. Du sagst, ja, du bist verrückt. Nein, unser Wandel ist im Himmel. Und du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Wenn du erlöst bist, dann kümmerst du dich nicht mehr um die Sünde. Du hast gar keine Sünde mehr. Du bist, wenn du von Jesus Christus Vergebung der Sünden bekommen hast, dann bist du so, als wenn du noch nie in deinem Leben Sünde gesehen hättest. Und wüsstest gar nicht, was Sünde ist. Du bist mit Gott verbunden, du liebst den Herrn und Sünde ist Rebellion gegen Gott. Du sagst immer, danke Herr, dein Wille geschehe, gelobt sei der Name des Herrn, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Herr sei gepriesen. Du siehst, du lebst ein ganz anderes Leben, wenn du mit Jesus Christus lebst. Du bist im Paradies und durch Jesus bist du zu der Fülle Gottes durchgedrungen. Gott sei Dank, dass Jesus gekommen ist, ist einer von uns geworden, hat uns etwas mitgebracht. Gott hat den Menschen Gaben gegeben. Er kam, um Menschen zu retten. Dich und mich zu retten. Von der Hölle. Von der Gott des Ferne. Weißt du, er hat an unserem Schicksal teilgenommen. Und zwar in allem. In allem ist er Mensch geworden. Er war Baby. Er war Teenie. Er war Middle Age. 35. Und ja, das war das Alter damals, wie die Leute alt geworden sind. 35, dann haben die nicht überlebt mehr. 40 und so weiter. Er hatte alles, was ein Mensch hat, außer Sünde. Jesus war sündlos. Das war durch seine Empfängnis. Deshalb ist die Jungfrauengeburt sehr wichtig in der Bibel. Dass da kein gewöhnlicher Mensch dahinter steht, keine menschlichen Zeugen, sondern Gott hat ihn in diese Welt eingeschleust. Versteh mal dieses Bild. Er kam in das Lazarett, in die Leprastation. In das Gefangenenlager Satans. Jesus kam in diese Welt und hat sich ja versteckt, verkleidet, kam aber in diese Welt und sich unter den Leuten gemischt. Du musst vorstellen, plötzlich geht der König auf den Markt. Der Herrgott geht auf den Markt und unterhält sich mit Leuten. Fühlt, was denkt die, was fühlt die, was haltet die von Gott? In den vielen Märchen, was wir in vielen Märchen so hören, da ist so viel versteckte Botschaft drin. Der König verkleidet sich und mischt sich unter den Leuten, horcht die Leute aus. Das ist Gott. Gott mischt sich unter deinem Alltag. Er kommt zu dir ins Krankenhaus. Er kommt zu dir ins Gefängnis. Er kommt zu dir am Arbeitsplatz, wo du auch immer stehst. Er verdingt sich als Mensch. Das heißt, er verschreibt sich als Mensch. Und arbeitet in der Welt, unserer Welt. Da gibt es manche, die sich so ja, sich einstellen lassen in einer Firma, die sie ausspionieren möchten oder bloßstellen möchten. Die arbeiten da, ob es jetzt McDonald's ist oder andere Firmen, da arbeiten sie und gucken, wie die Atmosphäre ist, was der Chef macht, wie die ganze Arbeitsmoral ist, um dann eines Tages alles bloßzustellen. Und genau das hat Jesus gemacht hier mit dieser Welt. Weißt du, damit er einmal für dich und für uns sprechen kann und sagen, guck mal, das ist eine Schande, was da passiert. Ein Verbrechen. Und das erlöst. Und da müssen sich die Leute ändern, auswandern oder die Firma dicht machen. Er lässt sich im Jordan taufen. Das war Jesus. Jesus hat nicht nötig gehabt, sich taufen zu lassen. Als Johannes ihn taufen sollte, als er kam und sagte, Johannes, taufe mich bitte. Dann sagte er, nein, ich bin nicht wert, dir deine Schuhriemen aufzumachen. Aber Jesus sagt, es gebührt alle Pflicht zu erfüllen, taufe mich bitte. Und Johannes der Täufer tauft Jesus, und zwar mit Widerwillen. Und hier, diese Taufe hat Jesus zum Sünder gemacht. Denn die Taufe war nur für die Sünder, nicht für die Heiligen. Und der einzige Heilige, der sich hier unter den Menschen mitmischt, war der Herr Jesus Christus. Er lässt sich taufen, wie alle anderen auch. Er wurde beschnitten, wie alle anderen Juden auch. Er wurde einer von uns, von dem Menschsein. Er hat sich mit der Menschheit integriert, in dem Teil durch die Taufe an Buße, obwohl er nicht nötig hätte, Buße zu tun. Er wird einer von uns. Er wird ein Sünder, um dann zu Gott zurückzukommen, uns zurück zu Gott zu bringen. Und dort am Jordan, durch die Taufe des Johannes, wurde der Weg der Erlösung vorbereitet. Und die Botschaft für Johannes den Täufer, diese Adventsgestalt, diese große Adventsgestalt, ohne dem wäre gar kein Advent mehr möglich oder kein Advent möglich. Er hat den Weg vorbereitet, dass Jesus mein Erlöser werden konnte. Er wurde mir, indem Johannes als Priester, Sohn eines hohen Priesters, die Hände auf Jesus legt und ihn segnet, bevor er ihn tauft, legt die Sünde der Welt auf ihn. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und so führt und bringt mich Jesus aus der Welt heraus, aus der Sünde heraus. Alle Gottsucher werden so erlöst auf diese Art und Weise. Die Taufe Jesu war Jesu Eintritt in diese Welt, in das System, in die Religion damals. Er macht alles mit. Den ganzen Zirkus macht er mit, um dich und mich zu erlösen. Was bisher den Menschen nicht erlösen konnte, das schafft jetzt der Sohn Gottes. Er ist allen alles geworden, den Juden ein Jude, den Menschen ein Mensch, den Flüchtling ein Flüchtling, den Armen ein Armer, den Ungläubigen ein Ungläubiger, damit er uns rette, der Reine, der Heilige, der Vollkommene, mischt sich unter den Sündern und ist einer von uns, einer von dir und mir. Und er stirbt auch als Sünder, als der größte Verbrecher aller Zeiten, stirbt am Kreuz, und zwar unschuldig. Unschuldig. Pilatus, noch bei der Verurteilung als Richter, Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und sogar seine Frau kommt angerannt und sagt, hab mit diesen Menschen nichts zu schaffen. Das ist ein Gerechter. Der hat keine Schuld. Ich finde keine Schuld an ihm. Und er wollte ihn freilassen. Aber der Teufel hat dafür gesorgt, dass er nicht freigelassen wird. Denn er wusste nicht, mit wem er zu tun hat. Der Teufel wusste nicht, mit wem er zu tun hatte. Jesus starb als ein Unschuldiger und geht als ein Unschuldiger in die Hölle, geht als Unschuldiger in den Tod, stirbt als ein Unschuldiger am Kreuz. Das war ein Justizmord, was dort passierte. Und so betritt der Sohn Gottes das Reich des Todes, das Reich Satans, das Reich der Finsternis, das Gefängnis der Menschheit, da wo alle Verstorbenen schon in diesem Pott drin sitzen, Gerechte und Ungerechte. Denn es war vollkommen egal, ob du das Gesetz gehalten hast oder das Gesetz nicht gehalten hast. Die sind alle in diesen Topf geworfen. Tod, Tod, Tod. Mausetod. Wie heißt es in Petrus, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18? Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Christus hat gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns, dich und mich zu Gott führe, zu Gott bringe. In ihm, also im Geist, ist er auch hinabgegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Du musst vorstellen, plötzlich kommt Jesus in die Hölle, im Totenreich, und sagt, hallo, wer möchte gerettet werden? Wer möchte selig werden? Wer möchte aus der Hölle rauskommen? Also wenn ich dort wäre, würde ich sagen, ich hätte geschrien, wäre hochgesprungen, Denn in meiner Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Spielt keine Rolle, wo du bist. Im Krankenhaus, auf dem Friedhof, unter der Erde oder auf der Erde. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Ich. Und was passiert? Das sagt die Bibel. Das ist nicht Martin, das ist seine Erfindung. Das ist die biblische Botschaft, das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Das sollten alle Menschen hören. Auch wenn Leute sterben, die nicht Christen sind, die vielleicht Heiden noch sind, die vielleicht noch unerlöst sind und so weiter. Wer den Namen Jesu anruft, der wird gerettet. Ist nicht gesagt, wo. Lies mal, studier mal die Bibel ein bisschen. Hier, 1. Petrus 3, lese ich weiter. Und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Hat nicht gepredigt den Juden damals auf dem Berg der Verklärung oder auf dem Berg der Brotspeisung. Nein, auch nicht irgendwo auf einer Kanzel, nein. Er hat im Gefängnis den Geistern gepredigt, die einst ungehorsam waren, also Gott in Geduld noch ausharrte zu Zeit Noahs, also den Menschen aus den Tagen Noahs hat er gepredigt. Vor der Sintflut. Weißt du, Noah konnte zwar seine Welt, seine Umgebung erreichen, wo er predigte, aber auf der Welt gab es noch mehr Menschen als nur den Noah. Verstehst du, die der Noah gar nicht erreichen konnte. Irgendwo in Japan. Japan gab es noch nicht, aber vielleicht irgendwo da hinten in Hinterdupfing. Noah hat diese Leute nicht erreicht, hat nicht die Mittel gehabt, nicht das Medium gehabt, um die Welt zu erreichen. Und so viel hätte er gar nicht durchwandern können. Wenn er dort fertig geworden wäre, hätte er hier wieder anfangen können. Aber er ging und hat Jesus sogar die Leute vor der Sintflut, den der Henoch nicht erreichte. Verstehst du? Den hat er gepredigt, diesen Geistern. Und hier heißt es, Gott hat Geduld und harrte aus zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden. Was sind 8 Seelen? Gott hat den Menschen geschaffen und die Menschheit ist etwas Ganzes. Und Gott will den ganzen Menschen haben, die ganze Menschheit. Alle, die an ihn glauben, dass sie nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Aber wie sollen sie glauben, wenn sie noch nie gehört haben, keine Predigt gehört haben? Deshalb ist die Predigt so wichtig. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und deshalb ging Jesus auch hinab und hat diesen Toten gepredigt, diesen Geistern gepredigt, den Verstorbenen. Und ich sag dir, wenn du in der Hölle bist, weißt du, was du verpasst hast und was du vermasselt hast. Er ist uns allen geworden, auch den Verstorbenen ein Verstorbener. Ja, das ist Jesus uns geworden. Und auf diesen Moment hat die ganze Menschheit gewartet. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Auf den Augenblick hat die Welt gewartet, dass ein Gerechter kommt, ein Unschuldiger kommt, der die Hölle betritt und die Hölle plündert. Und Jesus hat die Hölle geplündert. Halleluja, preis dem Herrn. Hölle, wo ist deine Macht? Das schreibt Paulus nachher später. Er hat die Hölle entmachtet, den Satan gestürzt, der Schlange den Kopf zertreten, der Schlange den Giftzahn gezogen. Die kann dich kneifen, aber du stirbst nicht daran. Die kann dich anfechten, die kann dich versuchen. Auf diesen Helden hat die Welt gewartet. Jesus wurde wie ein Virus in die Menschheit hineingeschleust. Verstehst? Ein Virus der Gesundheit, der Herrlichkeit, der Heiligkeit, der Seligkeit, der Glückseligkeit. Darum fragt, weißt du, was das Erstaunliche ist? Der Teufel hat nicht gewusst, wer Jesus ist. Ständig fragt, bist du der Sohn Gottes? Dann mach die Steine zu Brot. Bist du der Sohn Gottes? Dann spring vom Turm runter. Bist du der Sohn Gottes? Dann bete mich an und alle Reiche will ich dir geben. Der hat geahnt, in dem Mann steckt was drin, aber nicht gewusst, was. Und immer wieder. Und auch wenn ich so die Bibel weiter lese. Und erst als Jesus anfing, die Dämonen auszutreiben, da fingen sie an zu schreien, zu toben, Alarm zu schlagen. Da haben sie die Hölle mobilisiert. Matthäus 8, Vers 29, der Besessene in Gadara, der rief, als die Dämonen hier angesprochen wurden, Teufel, geh raus. Was haben wir mit dir zu schaffen, du Sohn Gottes? Fragezeichen. Was haben wir mit dir zu schaffen, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Jesus ist noch nicht am Kreuz gestorben gewesen, verstehst du? Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die haben es gemerkt, der Heilige, Gott persönlich ist hier, da passiert was. Der ist in die Hölle eingedrungen, jetzt in unserem Erdenreich, denn die Erde war Machtbereich Satans, das war sein seine Regierung. Deshalb sagte er, ich will dir alle Reiche dieser Erde geben. Mehr hat er nicht gehabt, als nur diese irdischen Reiche. Römerreich, Griechenreich, Franzosenreich, Russenreich, Engländerreich, Deutsches Reich, welcher Reich auch immer. All diese Reiche will ich dir geben. Mehr hat er nicht. Das ist der Fürst dieser Welt. Und deshalb kam Jesus. Jesus kam exakt in der Zeit, wo er kommen sollte. Da ist doch der Kaiser Augustus, verstehst du, der blast sich auf wie ein Pfau. Kaiser Augustus. Deswegen lässt Kaiser Augustus damals die ganze benannte Welt zählen. Denn der wusste, da ist einer, der hier nicht reingehört. Einer, der hier nichts zu suchen hat. Aber der eine hat sich trotzdem eingeschmuggelt. In Bethlehem, auch wenn kein Platz da war. Gott macht immer wieder Platz. Satan spürte, ein Falscher ist unter uns. Ein Spion ist unter uns. Ja, Satan spürte, ein Einbrecher ist hier. Und deshalb sagt Jesus, ich komme wie ein Dieb. Ich komme wie ein Dieb. Jesus kam, um die Hölle zu plündern. Halleluja. Er kam. Der Teufel hat ihn nicht erwartet. Die Menschheit auch damals, die war so verblendet. Die Juden, sie haben ihn nicht erwartet, sie haben einen Falschen erwartet. Einen, der uns die Römer rausschmeißt. Und sie haben nicht erwartet, dass Jesus gerade dorthin kommt, wo die Hölle am stärksten ist, wo der Ofen am heißesten ist. Matthäus 8, Vers 31, da baten ihn die Dämonen und sprachen, willst du uns austreiben, so schick uns in die Schweine dort. Das hat Jesus nur einmal getan. Warum? Weil es noch nicht Zeit war. Die Stunde ist noch nicht gekommen. In Lukas 13, Vers 31, zu dieser Stunde kamen, weißt du, als Jesus diesen Dämonen befreit und Menschen half, plötzlich werden die religiösen Geister wach. Pass auf die religiösen Geister, wo sie auch immer sitzen. Wo sie auch immer sich unterhalten und sich zusammenkauern. Verstehst du? Die religiösen Geister. Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Verstehst du? Religiösen Geister. Die wollen Jesus wegschicken. Die wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Jesus ist ja, zu gefährlich für sie. Geh weg. Sie wollen nicht töten. Weißt du, das war eine faule Ausrede, was dort passierte. Und er sprach zu ihnen, Jesus, Lukas 13, geht hin und sagt diesem Fuchs, diesem Herodes, siehe, ich treibe Dämonen aus und mache Menschen gesund heute und morgen und am dritten Tag und dann werde ich alles vollenden. In 3 Tage. Jesus war 3 Tage unten in der Unterwelt. Heute, morgen und am dritten Tag. Und er stand am dritten Tag auf als Sieger. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und am dritten Tage werde ich alles vollendet. Weißt du, ich glaube nicht nur an einen gekreuzigten Christus. Ich predige einen gekreuzigten Christus, aber ich glaube auch an einen auferstandenen Christus. Er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt. Halleluja. Er lebt. Und am dritten Tage werde ich alles vollendet. Weißt du, Bethlehem ist noch nicht die Erlösung. Die Vertreibung der Dämonen ist noch keine Erlösung. Die Heilung der Kranken ist noch keine Erlösung. Die Brotvermehrung ist noch keine Erlösung. Diese Segnungen, die Jesus vollbrachte, sind noch keine Erlösung. Erst die Auferstehung, als der Sohn Gottes auferstand und dem Tod die Macht genommen wurde. Mit der Auferstehung war das Werk Jesu, die Mission Jesu, sein Auftrag vollendet. Und auf diesen Moment hat die Welt gewartet. Nicht nur süßer die Glocken, die klingen als zu der Weihnachtszeit. Das war nicht, was uns Hoffnung gebracht hat. Ja, ist eine gute Sache. Prima. Wunderbar. Ich freue mich. Ich feiere gerne Heiligabend. Und für mich ist Jesus am 25. Dezember geboren. Könnt sagen, was ihr wollt, denken, was ihr wollt. Es war genau die Zeit, wo die Lämmer geboren wurden. Die wurden befruchtet im Mittsommer. Und die Trächtigkeitszeit bei den Lämmern sind 6 Monate. Und 6 Monate später, um die Weihnachtszeit, Sonnenwende und so weiter, ist der Heiland geboren. Und das war die Wende. Geistliche Wende auch. Also wenn die Christen das feiern und so weiter, Weihnachten feiern, das war die Wende des Lebens. Jesus hat die Wende herbeigebracht. Plötzlich werden die Tage länger. Plötzlich kannst du mehr leisten. Und am Schluss geht die Sonne nie unter. Ich werde nie vergessen, da sitze ich da irgendwo im Nordkap und da kann ich um Mitternacht die Zeitung lesen. Stell dir vor, die Sonne geht gar nicht unter. Und genau das passiert in unserem Leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Die Sonne geht dem Gerechten nicht unter. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Nur nebenbei. Jesus wurde für uns Menschen am Kreuz gerichtet und am dritten Tag ist er auferstanden. Da wurde es vollendet, vollbracht. Er wurde für uns zum Fluch, Galater 3, Vers 13. Er wurde für uns zur Sünde und durch das Kreuz wurde unser Stellvertreter. Dort starb nach 1. Petrus 3, Vers 18 der Gerechte für die Ungerechten. Lass mich mal ein bisschen nachdenken und meditieren. Dort starb der Gerechte für die Ungerechten. Der Gerechte für die Ungerechten. Für alle Ungerechtigkeit. Das, was du als Ungerechtigkeit erlebst, für diese Ungerechtigkeit starb Jesus Christus. Halleluja. Für alle, die in Ungnade gefallen sind, alle, die des Ruhmes Gottes mangeln, alle, die ja zusammengebrochen sind, am Boden liegen, die niemand haben, an dem alle religiösen Menschen vorbeigehen. Jesus wurde der barmherzige Samariter, der sich um den Menschen kümmert, sein Öl ausgießt, sein Wein vergießt, ihn in die Herberge bringt, in die Gemeinde führt und dann pflegt und sagt, wenn ich wiederkomme, bezahle ich noch, was noch fehlt. Auf diesen Augenblick hat die Menschheit gewartet, dass einer vorbeikommt und dich in deinem Blut liegen sieht, in deinem Elend. Jesus stieg hinab in die Unterwelt. Lass mich nur ganz kurz diesen Gedanken fertig machen. Er stieg hinab in die Unterwelt, nicht als Verlierer. Am Kreuz hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Und er steigt in die Unterwelt als Sieger, als einer, der alles vollbracht hat. Und jetzt erledigt er das, den Rest der Geschichte. In Epheser 4, Vers 8 bis 19, liest man mal, ich lese nichts nicht, sondern nur, ich streife. Er hat dort Gefangene aus der Gefangenschaft erlöst, Gefangene befreit. Wer glaubt, der soll rauskommen. Das Totenreich steht jetzt, hör mal zu, ob du es glaubst oder nicht, das Totenreich steht unter der Herrschaft Jesu Christi. Amen. Unter der Herrschaft Jesu Christi. Er hat die Kontrolle über das Totenreich. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, kein Problem. Auf Erden glauben wir auch noch. Aber mir ist gegeben alle Gewalt auch unter der Erde. Jesus hat überall Gewalt. Er ist jetzt der Herr. Und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Als Jesus seinen Geist aushauchte, Lukas 23, Vers 46, und ausrief, es ist vollbracht. Wir haben diese Beweise, schwarz auf weiß. Und ich sprach gestern über die Echtheit der Bibel. Hör mal das im Internet nochmals nach. Die Bibel ist Wort Gottes und nichts als Wort Gottes, als reines Wort Gottes. Und es stimmt perfekt in allen Bereichen, auch ob du es glaubst oder nicht. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, weißt du, was dann passierte? Die Sonne verdunkelte sich für Stunden, nicht nur für ein paar Minuten, acht Minuten, nein, für Stunden. Die Erde bebte, der Vorhang im Tempel zerriss, Tote standen auf und man hat Heilige in Jerusalem gesehen plötzlich. Stell dir mal vor, das war, wir lesen mal in der Andacht bei uns zu Hause und Heilige wurden in Jerusalem gesehen. Weißt du, Kinder denken manchmal kindlich und Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Dann sagt einer meiner Kinder und sagt, Papa, ich weiß, was da passiert ist. Weißt du, die kommen aus der Unterwelt und gehen in die Oberwelt. Und wenn sie so dazwischen auftauchen und bevor sie übergehen, da werden sie gesehen. Und du, da ist mein Gedanke groß geworden. Verstehst du? Die sind ja aus der Unterwelt raus und in die himmlische Welt. Und die wurden in Jerusalem gesehen. Heilige, die man kannte, die vielleicht vor kurzem verstorben waren. Gläubige. Und es wurden Heilige gesehen. In Jerusalem, die Sonne verdunkelt ist, der Vorhang zerriss. Das passierte in dem Augenblick für mich persönlich, als Jesus seinen Geist aushauchte. Und da stieg er hinab. Und die Bibel sagt, er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes seitdem. Er hat die Schlüsselgewalt. Die Hölle ist nicht für den Menschen gemacht, die Hölle ist für den Teufel gemacht, sagt meine Bibel. Und die Dämonen und alle, die ihm anhängen, dem Antichristen, dem falschen Propheten noch. 1. Korinther 15, Vers 25. Und er hat dem Tod die Macht genommen. Er hat den letzten Feind, den Tod, überwunden. Das war Jesus. Warten wir auf diesen Jesus, der den Tod überwindet? Und da heißt es in Römer 5, Vers 12 bis Vers 20, kannst lesen als Hausaufgabe. Und so ist durch diesen zweiten Adam das Leben zu zweiten Adam das Leben zu allen Menschen durchgedrungen. Durchgedrungen. Das Leben ist hier. Durchgedrungen. Ist bis hierher angekommen, bis in Berlin. Ollenhauer Straße 15. Ja. Durch Jesu Tod ist das Leben zu allen Menschen durchgedrungen. Jesus, der einzige Gerechte, starb für die Ungerechten. Starb für alle, die Unrecht leiden. Starb für alle, die ja in Unrecht waren. Und so viele Menschen sind im Unrecht. Du bist arm, weil andere dich ausbeuten. Andere dir nicht das geben, was dir gehört. Weil andere dir das geraubt haben, was dir gehört hat. Weil andere dich besudelt, beschmutzt haben und dich mit Dreck beworfen haben. Du leidest Unrecht. Und wenn ich die Menschen anhöre, die leiden so viel Unrecht. Die tun mir manchmal herzlich leid. Und Jesus starb für die, die Unrecht leiden, die in Bedrängnis sind, die entrechtet, entmündigt wurden. Er starb für alle, die in Satans Gewalt waren. Früher in der DDR, Ex-DDR, da wurden Häftlinge freigekauft. Verstehst? Jesus hat die Häftlinge freigekauft, freigepürscht. Der hat dem Teufel keinen Pfennig gezahlt. Der hat einfach durch seine Gegenwart sie freigemacht. Und es wurden die Häftlinge rausgeführt. Raus, 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 raus. Beeilt euch. Deshalb eile, rette deine Seele. Wenn du das Evangelium hier hörst, setz alles dran, dass du gerettet wirst. Haben wir nicht gesungen, suche, suche Jesus und suche, suche Jesus, suche, suche Jesus. Ja. 1. Timotheus 2, Vers 5. Da heißt es denn, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für uns alle. Er hat sich da hingegeben, damit wir frei werden. Und darauf hat die Menschheit gewartet, dass sie freigekauft werden, freigepirscht werden, dass sie rausgeholt werden aus dieser Hölle. Als noch DDR existierte, ich habe einige Menschen mit rausgeschmuggelt oder den Weg vorbereitet, dass sie rauskommen aus der DDR. Weißt du, da kommt jemand so ganz einzeln, wir gehen spazieren und sagt, weißt du nicht einen Weg, wie ich da rauskommen möchte? Und dann haben wir uns abgemacht. Ich erzähle am Telefon, wenn wir telefonieren, wir wussten ja, das wird alles abgehört, sowieso von der Stasi. Ich erzähle Märchen und in den Märchen steckt eine Botschaft und da weißt du, was du zu tun und zu lassen hast. Und wir haben uns immer mit Märchen unterhalten. Da konnten die Stasi-Leute nichts anfangen damit. Blöde Leute, verstehst du? Märchen. Und es mag jetzt vielleicht wie ein Märchen klingen. Und ich erzähle dir diese Sage, diese Legende, diese Geschichte von Jesus und so weiter. Wenn du da dann glaubst und darauf eingehst und dieses Spiel mitmachst, tu es, was wir stehen. Das Leben ist ein Spiel. Ja. Schach ist nichts anderes wie ein Spiel. Verstehst du? Mit dem Leben, da kämpft man dann und so weiter, wird man runtergeputzt und am Schluss bist du nur noch mit einer Dame unterwegs oder mit dem König unterwegs und so weiter. Und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Das Leben ist ein Spiel. Und in dem Spiel steckt eine Botschaft drin. Auch hier, was wir in den Evangelien lesen, das klingt wie Märchen. Naja, aber ich glaube an dieses Märchen. Es ist die Wahrheit. Und es war einmal, die Geschichte beginnt so und da steckt immer eine Botschaft dran. Es war, dass der Sohn Gottes kam. Es ist wahr, dass er den Geistern predigte. 1. Petrus 3. Es ist wahr, dass er das Gefängnis gefangen genommen hat. Es ist wahr, dass die, die vor der Sintflut lebten, die Vorfahren Noahs und die Nachkommen Noahs, dass sie gerettet werden. Es ist wahr. 1. Petrus 3, Vers 20 nochmals. Jesus predigte den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren. Weißt du, wir glauben immer nur, dass die Gehorsamen errettet werden. Weißt du, wir glauben, und das ist unser Privileg als Christen. Weißt du, es geht um unsere Stellung bei Gott einst in der Ewigkeit. Was werden wir sein? Werden wir mit Christus regieren oder nicht? Oder werden wir Straßenfeger im Himmel sein, im neuen Jerusalem? Was wird der Auftrag, was wird unsere Berufung sein? Darum geht es nach der Bekehrung. Wir werden aus Gnaden errettet, allein aus Gnaden und sonst gar nichts. Aber dann geht es darum, dass du ja deine Gaben entwickelst, dass du deine Fähigkeiten entwickelst, dass du etwas in Gott wirst und wächst und gedeihst. Da ist es um mehr. Und viele, die denken, Hauptsache ich bin gerettet. Weißt du, wie ein Schächer, so Schächers Gnaden. Aber Gott will mehr als Schächers Gnaden. Gott will, dass du König und Priester bist in Jesus Christus, dass du mit Christus regierst. So, er hat den Ungehorsamen gepredigt. Nicht den Gehorsamen und Gläubigen und den Lieben und Heiligen und Frommen und Religiösen, den Ungehorsamen. Manche haben ihre Seligkeit verpatzt und vermasselt. Wenn ich noch eine zweite Chance hätte, wenn ich nicht noch einmal anfangen könnte, du kannst wie ein Brand aus dem Feuer gerettet werden. Die Bibel sagt, und viele sind wie ein Brand durchs Feuer gerettet. Ihre Werke verbrennen, ihre Arbeit ist sinnlos, zwecklos gewesen, was sie alles gemacht haben, war alles für die Katz. Und sie werden gerettet, schreibt Paulus, wie ein Brand aus dem Feuer. die Seele wird gerettet. Deshalb hat auch Paulus manchmal einen oder den anderen dem Teufel übergeben, damit Satan sein Leib plage, auf dass die Seele gerettet wird. Da steckt was drin. Viele verstehen es nicht, und die es nicht verstehen, die kriegen oftmals im falschen Hals und glauben alles Mögliche, was nicht in der Bibel drin steht. Aber Jesus starb für die, die ungehorsam waren, und hat den Geistlichen gepredigt, die ungehorsam waren aus der Zeit von Noah. Wie Gott hören wir nicht auf zu existieren. Auch wenn wir gestorben sind, in aller Liebe. Glaub doch nicht, dass du, wenn du tot bist, dass es dich nicht mehr gibt. Dann gibt es dich erst recht. Dann existierst du erst recht. Kennst du das Gleichnis von Jesus, wo er erzählt von dem reichen Mann und dem armen Lazarus? Beide sterben. Und das ist die Tatsache, was Jesus erzählt. Jesus kannte sich aus in der unsichtbaren Welt. Der Reiche starb und der Arme starb. Und was betet der reiche Mann dort? Ich leide hier große Pein. Oh, schick den Lazarus, dass er meine Lippen ein bisschen nässe und kühle. Und was dieser Abraham sagt, das geht nicht, funktioniert hier bei uns nicht mehr. Dann sagt er, ich habe unten noch 5 Brüder. Du siehst, plötzlich denkt der Verstorbene denkt an seine 5 Brüder. Ich habe noch 5 Brüder. Schick doch den Lazarus, dass er wenigstens meine Brüder warnet, dass ich nicht hierher komme oder dass sie nicht hierher kommen, wo ich bin. Ich leide Pein. Du siehst, plötzlich kriegen die Leute in der Ewigkeit Mitleid mit ihren Angehörigen, denken, werden bewusst, du, ich habe noch 5 Brüder. Wahrscheinlich hat er gar nicht gewusst, dass er 5 Brüder hat. Aber plötzlich merkt er, dass er 5 Brüder hat. Und manche wissen gar nicht, wie viele Geschwister sie wirklich haben. Verstehst du? Manchmal bei der Beerdigung kommt raus, du, der gehört auch noch zur Familie. Ist irgendwo ein lediges Kind. Oder wie auch immer. Da, bei der Beerdigung, ich habe schon viele Beerdigungen hier in Berlin gehalten, da kommen die tollsten Geschichten und interessantesten Geschichten, wie die Familienverquickungen alle so sind. Du, ich habe noch 5 Brüder. Schick den Lazarus. Ein Bild, über das wir nachdenken sollten. Nach dem Tod. Weißt du, da beginnt der Mensch an seine Rettung, an seine Erlösung zu glauben. Vorher das ganze Leben wollte mit Gott und Teufel und nichts zu tun haben. Aber da wird er plötzlich wach. Ich leide Pein. Ich brauche Erlösung. Ich muss gerettet werden. Ich muss rauskommen und so weiter. Nur Jesus rettet, nicht Lazarus. Denk drüber nach. Lazarus kann dir nichts tun. Pastor Matthäus oder all die schon in der Seligkeit sind, all die Heiligen, können dir gar nichts tun. Du brauchst nicht dich an Mutter Maria und Josef und was weiß ich, irgendeinen Heiligen dich wenden. Nur Jesus kann dich retten und Jesus wird dich retten. Er ist der Retter gewesen, der ohne Sünde war und uns zur Sünde gemacht worden ist. Nur Jesus wurde als Retter geboren. Der reiche Mann bittet den Abraham, der Lazarus soll gehen. Nein, der Lazarus kann gar nichts tun. Jesus kann dich retten. Rufe den Namen des Herrn an. Und das muss man den Menschen sagen. Rufe den Namen des Herrn an, egal was passiert. Egal wie es weitergeht, egal wie du dich fühlst oder egal wo du dich befindest. Rufe den Namen Jesus an. In welcher Situation auch immer du als Mensch bist. Rufe den Herrn und höre auf den Herrn, was der Herr sagt. Jesus lebt und mit ihm sollen auch wir leben. Dem Schächer wird das Paradies verheißen. Mit dem Sterben Jesu ist das Reich des Todes überwunden. Tod, wo ist dein Stachel? Das ist Weihnachten. Kreuz und Krippe gehören zusammen. Ich kann das Kreuz nicht von der Krippe trennen und die Krippe nicht vom Kreuz. Kreuz und Krippe gehören zusammen. Weißt du, vorher waren die Teufel, die Dämonen, gefallene Engel und die Toten wurden in einen Pott geworfen. Die Dämonen, die Engel und die Verstorbenen in einem Pott. Und Jesus hat das Gefängnis getrennt. Und jetzt gehört dort nur der Teufel und sein Anhang. Und auf diese Erlösung, auf diese Trennung hat die Menschheit gewartet, die Schöpfung gewartet, dass wir endlich frei werden von den Dämonen. Erlöse uns von dem Bösen. Das war das Gebet, das Gott hier erhört. Seit Jesus gibt es keine Gottesferne. Jesus kam uns zu erlösen. Hebräer 2, Vers 13. Weil nun die Kinder vom Fleisch her und Blut sind und so weiter und gleichermaßen Anteil haben an dem Tod, so hat Jesus Anteil genommen auch an den Tod, damit wir den Tod nicht schmecken müssen. Seit Jesus ist der Tod nicht mehr der Tod. Der Tod hat die Macht verloren. Ist ja nur wie Grippe. Wir schnupfen. Ist nur ein Übergang. Ist nur wie eine Auswanderung in ein anderes Land. Man kann uns nicht mehr mit dem Tod und der Hölle drohen. Pass auf, du wirst sterben. Du wirst geköpft. Du wirst gehängt. Du wirst gekreuzigt. Oder du kommst in die Hölle. Man kann uns heute nicht mehr mit der Hölle, dem Teufel und dem Tod drohen. Sei froh. Weißt du, die ganzen Drohungen von der Kirche, wir werden dich ausschließen von den Sakramenten, wir werden dich ausschließen von, ja, von unserer Gemeinschaft. Die können ausschließen und einschließen und umschließen. Das wirkt nicht mehr. Das wirkt nicht mehr. Die können dich nicht mehr bedrohen und ängstigen. Wir sind nicht mehr verdammte, verfluchte, dahingegebene und aufgegebene. Wir sind nicht mehr hoffnungslose und ahnungslose. Uns sind die Augen geöffnet werden. Tod, was willst denn du von mir? Durch Jesus hat unser Leben eine zweite Chance bekommen. In Offenbarung 20, Vers 12 lesen wir weiter. Da ist der Johannes an der Vollendung dort angekommen und sieht die Stadt Gottes, die Hütte Gottes unter den Menschen. Und da heißt es, und das Meer gab die Toten her und der Tod gab die Toten her und die Hölle gab die Toten her. Also, die kommen alle raus. Der gab die Toten. Da steht nicht die gläubigen Toten, die religiösen Toten, die frommen Toten, die lieben, die nur Gutes getan haben, die human waren, die den anderen Menschen geholfen haben, die das Reich Gottes gebaut haben. Alle Toten. Das Meer gab die Toten her, der Tod gab die Toten her, die Hölle gab die Toten her. Warum? Weil Jesus der Herr ist über Leben und Tod. Über Vergangenheit und Gegenwart. Für sie gab es bisher keine Rettung. Aber jetzt haben wir eine Rettung, Halleluja, eine Hoffnung. Die Dämonen können nicht gerettet werden. Der Teufel kann nicht gerettet werden. Glaub nicht diesen Humbug, dass der Teufel gerettet werden kann. Denn der Teufel und die Dämonen haben keinen Leib. Nur Wesen mit einem Körper können gerettet werden. Und der Mensch hat einen Leib und bekommt von Gott einen Leib. Auch wenn er gestorben ist, er bekommt neue Kleider. Neuen Leib. Kleider sind, verstehst du, es werden nicht nur Seelen gerettet. Die Bibel sagt, Seele, Geist und Leib müssen unsträflich bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi. Also, wir werden gerettet. Advent ist Warten auf Jesus, auf diesen Wunder, diese Rettung, auf den die Welt gewartet hat. Gott hat uns die Augen geöffnet. Römer 8, Vers 23, auch wir selbst, die wir den Geist der Erstlingsgabe, den Heiligen Geist haben, seufzen in uns und sehnen wir in uns und fiebern nach der Kindschaft, nach der Erlösung des Leibes. Komme bald, Herr Jesus. Das ist mein Gebet, das ist Advent. Komme bald, Herr Jesus. Nicht, dass du Weihnachten geboren wirst. Nein, sei du in unserer Mitte, sei du in uns. Und Jesus ist bei uns, wo zwei oder drei zusammenkommen. Unsere Arbeit, unsere Aufgabe ist jetzt, Jesus in uns zu entwickeln. Paulus schreibt in Philippa Kapitel 3, Vers 10, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so an seinem Tode teilhaben, und damit ich ihm gleichgestaltet werde. Das ist, wenn jetzt Jesus in dein Leben hineinkommt, wenn du ihn reinlässt, du wirst seinem Leben und seinem Tod gleichgestaltet. Wenn du Christ wirst, beginnst du zu sterben. Du musst das loslassen, das wird dir weggenommen. Auf das musst du verzichten. Das willst du nicht mehr. Um teilzuhaben an seiner Erlösung, an seiner Auferstehung, Römer 6, Vers 5, wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung ihm gleich sein. Plötzlich, weißt du, Jesus passt sich uns an und du passt dich Jesus an. Meine Lieben, schreibt Johannes in seinem Brief, 1. Johannes 3, Vers 2, meine Lieben, wir sind schon Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Aber wir wissen und wir sind gewiss, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Du siehst plötzlich genauso wie Jesus. Du strahlst wie Jesus. Du lebst wie Jesus oder hast gelebt wie Jesus. Der Friede Gottes ist es, was Jesus uns gebracht hat. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Du bekommst ein anderes Leben, ein göttliches Leben. Wenn aber Christus, Kolosser 3, Vers 4, wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wenn er kommt, wenn er erscheint, ihr werdet offenbar werden. Was glaubst du, was da passiert? Plötzlich sehen viele Christusfiguren, da ist Jesus ähnlich. Da hört die Gefangenschaft endgültig auf. Dann kommen wir zurück aus dem Exil. Dann verlassen wir den Schweinebauer und wir werden vom Vater empfangen. Und wir werden den Gestank des Grabes, den Gestank des Schweinestalls, wo der verlorene Sohn war, den Gestank der Verwesung nicht mehr riechen. Lazarus, komm raus! Lazarus, komm raus. Das wird nämlich, was passieren wird. Wir werden seine Stimme hören. Und wir werden die Erlösung begreifen. Lazarus, komm raus. Vorbei ist die ganze Verachtung das ganze, die ganzen Krankheiten, die Schmerzen, die Leiden, dieses ganze Fieber. Lazarus hat Kopfschmerzen gehabt, Fieber. Lazarus ist krank, wird, da wird Jesus gerufen, der Notarzt. Aber was passiert? Jesus beeilt sich gar nicht. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, der schläft nur. Weißt du, der König, der Könige, der Herr der Herrlichkeit kommt und der bringt Leben und volles Genüge. Am Kreuz stirbt er als Elend und als Verbrecher, aber hier erscheint er plötzlich und sagt, kommt her, ihr Treuen, ihr habt einfach das gehalten, dem vertraut, was ich euch gesagt habe, dem gedient. Eine kleine Geschichte noch ganz schnell, bevor ich zum Schluss komme. Die Verleugnung des Petrus. Der Petrus verleugnet Jesus. Also sowas Komisches. 3 Jahre ist er dabei, wirkt selber Wunder, sitzt zu den Füßen Jesu, erlebt so viel mit Jesus und er sagt, ich kenne Jesus nicht. 3-mal verleugnet er Jesus. Ich kenne diesen Mann nicht. Diesen Menschen kenne ich nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht, der sich nicht verteidigt, der nicht widerspricht. Er kannte die Wunderwerke Jesu, wie er die Teufel austrieb, wie er auf Wasser ging, sogar er selbst, wie er Stürme stillte, wie er die Massen speiste. Er kannte diesen Jesus. Aber den Jesus jetzt, der hier im Hofe des Hohen Priesters ist, den kenne ich gar nicht. So kenne ich ihn nicht. Bei diesen Menschen ist nichts los. Da passiert nichts. Er sollte die Hoffnung der Welt sein. Und was passiert jetzt? Und wir haben geglaubt und gehofft, er würde Israel erlösen. Viele sind enttäuscht. Und jetzt komme ich noch zu dem Punkt, was Gott mir als Botschaft gegeben hat. So langsam, glaube ich, komme ich an diesen Punkt. Weißt du, viele sind enttäuscht von Gott, von Kirche, von Jesus, vom Jenseits. Weißt du, wir haben so viel erwartet. Wir haben gehofft und wir haben geglaubt, er würde. Und was ist passiert? Nix. Er würde. Wie oft hast du gebetet? Und wie viele unerhörte Gebete hast du in deinem Leben? Denk drüber nach. Jesus kam, Lukas 1, Vers 48, zu der niedrigen Magd Maria. Die hat es nicht verdient. Sie konnte es nicht fassen. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Der Höchste wollte sich bei ihr einquartieren. Jesus, der Sohn Gottes. Und gerade der Sohn Gottes hat ihr nachher ihr Leben total verändert. Plötzlich muss sie fliehen. Plötzlich geht ein Schwert durch ihre Seele. Plötzlich erlebt sie schreckliche Dinge, was mit Jesus passiert. Nicht nur die schönen Dinge. Ihr war die Pflege Gottes anvertraut. Sie darf den Heiland wickeln. Ist es nicht toll, den Heiland wickeln zu dürfen? Sie wickelte den Herrn, liebkoste, schmuste mit ihm. Und dann geht ein Schwert durch ihre Seele. Also, das ist die Verheißung, das ist die Hoffnung Israels. Und hier zerbrechen bei ihr all die Hoffnungen, alle Träume und alle ihre Erwartungen, da zerbrechen sie. Also, so einen Messias habe ich nicht erwartet, nicht erhofft und nicht mir vorgestellt. Und jetzt muss die Maria weiterleben, ohne Jesus. Und dann fragt man sich, hat das sich überhaupt gelohnt, die ganze Investition? Hat sich gelohnt, auf ihn zu warten? Ist das alles, am Kreuz zu sterben? Warum setzen wir noch ganze Hoffnung auf Jesus? Denkt darüber nach. Warum das alles? Warum und wieso? Weißt du, Thomas kam zum Glauben, als er die Wunden Jesu sah. Und du kommst erst zum Glauben, wenn du die Wunden Jesu, zum richtigen Glauben, wenn du die Wunden Jesu verstehst und deinen Finger in die Wunden Jesu legst. Solange du nur vom Herrn nur berührt wirst, gesegnet wirst und so weiter. Thomas war ja auch einer, wenn dich alle verlassen und alle, ich bin bereit für dich sogar zu sterben. Er war genauso laut wie der Petrus. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und als der Thomas den Herrn berührte, da braucht er keine Anbetungsschule, kein Lobgesang und gar nichts. Mein Herr und mein Gott, und geht in die Knie. Verstehst du? Wenn du die Wunden Jesu berührst, den Gekreuzigten berührst, den Auferstandenen berührst und deinen Finger in seine Wunde und seine Seite legst, fängst du an anzubeten, bist ein Anbeter Gottes, dann erwartest du einen ganz anderen Jesus. Was erwartest du? Viele sind frustriert nach ihrer Bekehrung, nach der Evangelisation, nach der Taufe, nach der Predigt, nach dem Gebet. Nach dem Geben, ich habe alles gegeben, was ich habe, und was ist? Mir springt nichts raus. Sie haben alles getan, und ich sage dir, sie haben ohne Tiefgang getan, ohne Wurzeln. Wurzeln sind so wichtig. Du weißt doch, dass wir aus der Tiefe schöpfen, ein Ölbaum, und das ist die, die Pflanze des Orients. Ein Ölbaum hat manchmal bis 6 bis 10 Meter tiefe Wurzeln. Eine Palme in der Wüste. Der Gerechter wird grüner wie ein Palmbaum. Manche Palmen, Wissenschaftler haben festgestellt, haben Wurzeln bis zu 70 Meter. Die holen aus dem Urgrundwasser Wasser. Die Wurzeln sind wichtig. Und so viele Christen haben keine Wurzeln. Sie haben ihre Hände nicht, ihren Finger nicht in die Wundenmale Jesu gelegt. Sie haben einen Jesus erwartet, aber den Falschen. Den Wunderwirker, den Heiler, den Befreier, den Segnenden, der Brotvermehrer, den Brotkönig. Aber das ist Jesus nicht. Er ist, aber nicht nur. Und deswegen kam er nicht in diese Welt. Wer keine Wurzeln hat, landet nach kurzer Zeit in die Enttäuschung, in Hass und Bitterkeit, wird frustriert. Und das sind viele Christen. Da hängen sie einfach und sagen, weißt du, mein Gott hat mich enttäuscht. Die sagen sie nicht laut, weil sie sich schämen. Aber im Grunde genommen denken sie das. Ich bin enttäuscht von Gott. Weißt du, oder wenn sie nicht aufpassen und sich treiben lassen, kriegen sie Depressionen, landen in Psychiatrie. Du erstickst, wirst müde und erschöpft. Weißt du, ich habe geglaubt, wir haben gehofft. Da gehst du genauso wie den Emmaus-Jüngern, gehst wieder nach Hause oder gehst wie Petrus wieder fischen. Gehst wieder zu deiner Arbeit und schmeißt wieder alles hin und sagst, komm, ich pfeife doch auf das ganze fromme Zeug. Und was ist? Der Same ist gut, aber der Boden ist steinig. Jesus erzählt von diesem Boden. Ist steinig, ist hart und so weiter. Die beste Predigt nützt nichts. Der Same Gottes nützt nichts, wenn der Boden nicht bearbeitet ist, aufgelockert ist. Wenn der Same keine Frucht bringt, liegt es nicht am Samen, sondern am Boden. Und selbst wenn der Boden gut ist, selbst das Senfkorn bringt Samen. Senfkornsamen bringt Frucht. Wenn der Boden gut ist, da kannst du sogar Kartoffelschalen in die Erde legen und die Schalen bringen doch noch ein paar gute Kartoffeln. In aller Liebe. Christen erwarten nur Segnungen, erwarten nur Heilungen, erwarten nur Prophezeiungen, erwarten Ermutigungen. Und das ist falsch. Hör damit auf. Erwarte Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Nicht ein paar Segnungen, ein paar Ermutigungen, eine Prophetie, ein Wort vom Herrn, eine Weissagung. Das wird vielleicht kommen. Aber erwarte Jesus. Sie erwarten Inspiration, Motivation, dass man sie aufmöbelt, ihnen unter den Flügel glaubt, ergreift, dass sie Wohlstand haben. Fantastisch. Aber das ist nicht Jesus. Auch wenn er reich ist und vermögend. Die Wurzeln, du brauchst Wurzeln. Weißt du, was die Wurzeln sind? Innenleben. Viele Christen haben kein Innenleben. Weißt du, die singen, aber die können nicht beten. Oder die beten, die können nicht singen. Weißt du, das ist alles der innere geistige Zustand. Die sind auf, ja, die sind wunderbar. Aber denk drüber nach. Sie sind schöne Blumen, aber Schnittblumen. Die blühen zwar, kannst du in die Vase stecken, kannst du jemand als Geschenk rüberreichen, aber die werden nie lange wachsen und anhalten. Die werden bald verwelken. Schnittblumen. Und viele Christen sind Schnittblumen. In aller Liebe. Gott möge sie segnen. Sind schön. Aber das ist nicht, was der Herr erwartet. Der Herr erwartet, dass du eine Pflanzung Gottes bist. Der gerecht ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbach. Und er bringt seine Frucht zur Zeit und zur Unzeit. Den stört nicht das Wetter, das Klima. Den stört nicht die Umwelt. Der bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Das ist der Gerechte, der wird grünen. Weißt du, wenn keine Wurzeln da sind, nach kurzer Zeit gehen sie diese Pflanzen ein, erleben ihren Kollaps. Viele Christen erleben den Kollaps. Weißt du, das geht 3 Jahre gut. Erweckung hält nicht länger als 3 Jahre. Aber nach 3 Jahren verpufft alles, wird alles verbraten, die ganze Kraft ist nicht mehr da. Und dann erleben sie eine Enttäuschung nach der anderen. Ich habe geglaubt, ich habe gehofft, ich habe erwartet, ich habe gewollt und ist nichts passiert. Wer keine Wurzeln hat, wird in Depressionen verfallen, ausbrennen. Burnout ist ein Syndrom heutzutage, eine Krankheit, kann sich krank schreiben lassen, wird aushungern. Ja, wer keine Wurzeln hat, der hat keine Überlebenschance, der verausgabt sich. Wer keine Wurzeln hat, hat keine Reserve, da kommt keine neue Kraft, keine Ergänzung, keine Erneuerung. Da passiert auch keine Aufarbeitung der Vergangenheit. Weißt du, Wurzeln, die nehmen auf, geben weiter und verarbeiten die Sachen. Es ist kein Zufluss, kein Abfluss da. Wer keine Wurzeln in Gott hat, der verkraftet nichts. Dem wird alles so schwer. Dann sagst du, Mensch, Pastor, du hast so eine schwere Religion. Habe ich schon gehört. Weißt du, ich weiß, wovon ich spreche. Der hält nichts stand. Der ist nicht widerstandsfähig, nicht belastbar. Ohne Wurzel ist der Mensch abgeschnitten. Der ist alles blockiert. Ja, ich blühe, bin schön. Leute freuen sich über mich. Aber dann bist du wieder weg. Und dann schmeißt man dich im Mülleimer. Ja, das ist das Ergebnis. Schnittblumen, die verblühen so schnell. Wir wachsen weiter, wenn wir Wurzeln haben. Wurzeln geben uns Kraft. Wurzeln stärken uns. Jesus kam uns von der Gebundenheit zu erlösen. Nicht nur von der Sünde, sondern von der Gebundenheit, von der Macht der Sünde. Weißt du, dass wir nichts tun können, eine Gebundenheit ist machtlos, ist hoffnungslos, sitzt einfach da im Knast, gefesselt an Füßen und an Händen, ist nicht, zu nichts fähig. Da kann nichts für Gott tun und Gott kann nichts mit ihm anfangen. Jesus hat gedient den Gefangenen. Und wir sollen den Gefangenen das Gnadenjahr Gottes verkündigen. Das gute Jahr, die gute Zeit. Und das ist, was Jesus gebracht hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, zu predigen den Gefangenen, den Kranken, den Mühseligen, den Beladenen, damit wir jetzt willig sind, etwas für Gott zu tun und nicht nur willig, sondern fähig. Fähig, trotz den Stürmen, trotz den Schwierigkeiten, trotz den Dämonen, trotz der Krankheit, trotz den Ängsten. Wir sollen eine Segenslawine auslösen und Gott will eine Segenslawine in unserem Leben auslösen, egal was es ist, finanziell, geistlich, wie auch immer. Gott kann uns nur segnen. Und jetzt etwas, was, bevor ich raus aus dem Haus bin, hat Gott mir noch das Stichwort gegeben, das gebe ich hier weiter. Gott kann uns nur segnen, wenn Gott Mitspracherecht in unserem Leben hat. Amen. Gott kann uns nur segnen, wenn er in unserem Leben Mitspracherecht hat. Und die Frage ist, hat Gott in unserem Leben Mitspracherecht? Jesus ist gekommen und weißt du, wir haben Jesus aufgenommen, aber hat Jesus was zu melden bei uns? Ja, fühl dich wie zu Hause. Und plötzlich fängt sich der Herr wie zu Hause zu fühlen. Und sagt, das muss aufgeräumt werden, da werden die Wohnung, die Möbel umgestellt. Verstehst du? Hat der Herr Mitspracherecht in uns? Gott will Anteil haben an deinem, meinem, unserem Leben. Er will sich an unserem Leben beteiligen. Nimm Jesus auf. Und jetzt hör zu. Das ist meine Offenbarung heute Morgen. Nimm Jesus auf und du hast ein Drittel der Gottheit in deinem Leben. Denn Jesus ist der Zweite. Der dritte Teil der Gottheit. Wenn du Jesus aufnimmst, hast du ein Drittel der Gottheit in deinem Leben. Das reicht nicht aus, damit Gott das große Sagen in deinem Leben hat. Der Heilige Geist hat zu mir noch gesagt, und sagst den Leuten, die sollen auch den Heiligen Geist empfangen. Und das ist, der Heilige Geist ist auch ein Drittel der Gottheit. Dann hast du schon zwei Drittel der Gottheit. Dann hast du die Mehrheit der Gottheit in deinem Leben. Und dann hat die Gottheit was in deinem Leben zu melden und zu sagen und zu bestimmen. Wie viele ihn aufnahmen. Das fängt an, du kriegst Appetit, mehr von Gott. Aber das reicht nicht aus. Du brauchst zwei Drittel, 51%, dann gibt es erst die Mehrheit in einem Geschäftsverhältnis. 51%, zwei Drittel. Gib Gott Mitspracherecht, Mitbestimmungsrecht in deinem Leben. Und das wollen wir tun heute Morgen. Advent, Herr, rede, Herr, bestimme du. Ich möchte nicht der Herr meines Lebens sein. Du bist der Herr. Ich will nicht nur Herr sein und mich überschlagen. Nein, ich möchte, dass du wirklich die Mehrheit in meinem Leben hast. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber bis der Vater die Gestalt in uns gewinnt und bekommt, dauert es noch. Da müssen wir noch reifen und wachsen. Und jetzt Heiliger Geist und Jesus Christus bestimme du und sonst niemand. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Jesus gesandt hast. Und ich freue mich für Jesus und ich danke für Jesus. Und ich danke dir auch für den Heiligen Geist. Und deshalb, Heiliger Geist, komm in unsere Mitte, bleib in unserer Mitte. Und der Heilige Geist wird ewiglich bei uns bleiben. Und Herr Jesus, ich möchte dich ganz herzlich bitten, lass den Geist in uns wirken. Herr, der prophetische Geist, der Heilige Geist, der gerechte Geist Gottes. Und Jesus, hab du in unserem Leben das Sagen, das Kommando. Und was er euch sagt, das tut. Herr, wir möchten auf dich hören, damit in unserem Leben Wunder passieren. Und es geschieht Großes, wenn wir dich ernst nehmen und dich akzeptieren. Deshalb, Herr Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, offenbare, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in uns. Amen.